Premiere! Willkommen zum allerersten Podcast von Mac and I. Heute zum Thema Mac Pro. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zum ersten Podcast von Mac and I. Mein Name ist Stefan Ehrmann und ich habe heute zu Gast meinen Kollegen Johannes Schuster. Johannes, du hast in unserem neuen Heft, das übrigens so aussieht, den neuen Mac Pro von Apple getestet. Was mir zuallererst aufgefallen ist, der wirkt in echt viel professioneller und irgendwie robuster und ernsthafter als auf den Fotos, die man von Apple am Anfang gesehen hat.
Ja, da wir das jetzt auch über die Kamera machen, kann man das nicht demonstrieren, aber ich habe einen mitgebracht. Er ist auch schwerer.
Ist ein ziemlicher Oschi, ne?
Und das wirkt schon sehr, sehr professionell, dieses Lochmuster. Ganz sauber ausgefräst, ohne Grate und so weiter. Und wenn man näher rangeht, sieht man darunter auch noch das schwarze Lochblech. Also, das sieht schon sehr gut aus.
Also, mir ging das immer so, dass sowohl die Fotos als auch die Videos von Apple ganz ungewohnt, anders als sonst, den Eindruck erweckt haben, als wäre das Ding so ein bisschen Spielzeug. So, es wirkt auch viel kleiner, als er in Wahrheit ist. Ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich. Ist der Mac Pro denn nun das, was die Profis all die Jahre von Apple erwartet haben?
Ja, zweiteilige Antwort. Ja, aber die haben wahrscheinlich nicht den Preis erwartet.
6.500 Euro Einstandspreis. Das ist natürlich eine ganz schöne Ansage.
Wobei ihn niemand so kaufen wird, denke ich.
Ja, warum nicht? Woran liegt das?
Ja, wenn man ihn so kaufen wollte und so betreiben wollte, dann gäbe es halt andere Alternativen. Dann wäre zum Beispiel der iMac Pro schneller in der Basisvariante.
Okay, also der Mac Pro, der neue Mac Pro gilt eigentlich schon als schnellster Mac. Du sagst aber, er ist es gar nicht in Wirklichkeit.
Jein, also so, wenn man ihn für 6.500 Euro in der Basisvariante kauft, ist er noch ziemlich nackt. Funktioniert halt alles, aber eigentlich ist der Sinn ja, dass man da dann die schnelleren Komponenten reinsteckt. Und dann ist es auch der schnellste.
Wozu er aber eben auch prädestiniert ist.
Ganz genau. Das geht eben und es geht einfach. Also
die wesentliche Stärke des Mac Pro ist eben, dass er erweiterbar ist.
Genau.
Was kann man denn da so alles reinstecken?
Ja, eigentlich fast alle Komponenten. Ich habe das auch mal mitgebracht. Das Wichtigste wird sicherlich sein, der Speicher. Sieht so aus, passen 12 Stück davon rein, es sind 6 drin. Also da hat man noch reichlich Platz und man kann natürlich auch größere Module kaufen. Die SSD kann man aufrüsten. Anders als das bei einigen Medien stand, kann man die aufrüsten und kann man auch zwischen den Mac Pros wechseln. Allerdings sind die Daten dann weg. Und Apple bietet nichts an dafür. Also es gibt keine SSDs zu kaufen, die man in den Mac Pro reinbauen könnte, in die Standardslots. Aber da kann man sich helfen. Da gibt es zum Beispiel diese kleinen NVMe-SSDs. Da nimmt man dann so eine PCI-Riser-Card, in die kommt die Karte rein und das kommt dann in den PCI-Slot rein und ist, wenn man eine schnelle SSD nimmt, genauso gut oder genauso schnell wie die interne.
Jetzt bist du schon ziemlich in den vollen, schon ziemlich in den technischen Details. Also wir rekapitulieren nochmal, der Mac Pro ist im Wesentlichen, der Vorteil des Mac Pro ist im Wesentlichen seine Erweiterbarkeit. Und da kann man eben nicht nur mehr Speicher und eine SSD reinstecken, sondern auch andere Komponenten. Mhm. Darauf kommen wir auch gleich nochmal darauf zurück. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wer ist deiner Meinung nach die Zielgruppe? Wen spricht Apple an mit dem Mac Pro?
Ja, es sind alle die, die das Ding als Arbeitsmaschine brauchen, die unheimlich viel Leistung brauchen, für die das vielleicht auch keine große Rolle spielt, für die das wie ein Dienstwagen oder sowas auch, das muss funktionieren, das muss arbeiten. Und da ist das schnellste.
Der Preis keine große Rolle spielt.
Der Preis spielt keine Rolle, genau. Mhm. Es muss schön schnell sein und wenn Ihnen das ein paar Stunden oder einen Arbeitstag bringt, dann lohnt sich das schon. Und bei einigen Sachen, wie beim Videoschnitt ist es zum Beispiel so, oder gerade bei allem, was zeitkritisch ist, dass diese Maschine dann so schnell sein kann, dass man Dinge in Echtzeit machen kann, die vorher nicht in Echtzeit möglich waren. Da hätte man dann eine niedrigere Auflösung zum Beispiel als Vorschau machen müssen und so weiter. Jetzt damit kann man zum Beispiel 4K-Video ganz locker in Echtzeit rendern, ohne dass man eine niedrigere Vorschau braucht.
Obwohl du gesagt hast, dass andere Macs, zum Beispiel der iMac Pro, durchaus schneller sind, hat der Mac Pro da Vorteile?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich gehe mal davon aus, dass der 8-Kern Mac Pro, dass den niemand so kauft, wie Apple ihn anbietet, mit so einer kleinen SSD und einem solchen Prozessor mit nur 8 Kernen, das wird man nicht tun. Und wenn man es tut, dann kann man sich auch einen iMac Pro kaufen. Also der dann billiger ist einfach bei gleichem Geld. Dann kann man das Geld lieber in was anderes stecken. Mhm. Ja.
Wobei der iMac Pro natürlich noch den Vorteil hat, dass er gleich ein Display eingebaut hat. Genau. Das muss man beim Mac Pro auch extra kaufen. Aber der iMac Pro ist natürlich eine abgeschottete Maschine, da kannst du nichts machen, gar nichts. Und im Mac Pro kannst du alles ändern. Das ist natürlich schon ein wesentlicher Vorteil. Haben wir auch alles ausprobiert, hast du alles beschrieben, kommen wir auch gleich nochmal darauf zurück. Aber nochmal zurück zu dieser Zielgruppe, zu den Leuten, die ihr Geld damit verdienen, mit dem Mac Pro sinnvolle Dinge zu machen. Würdest du den Leuten empfehlen, einen Mac Pro zu kaufen?
Auf jeden Fall.
Aus welchem Grund?
Ja, weil sie erstens eine Maschine haben, die jetzt schon top ist, die eine Weile lang top sein wird, die sie ihren Bedürfnissen anpassen können, wo sie eventuell auch Karten reinstecken können, wie den Afterburner zum Beispiel, den Apple anbietet, was man in andere Systeme nicht reinstecken kann. Man muss halt ganz genau wissen, was braucht man für eine Maschine. Lohnt sich das wirklich? Also für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, nur Fotobearbeitung macht oder normale Full-HD-Videos bearbeitet, für den wird sich das eventuell noch nicht lohnen. Aber für die Leute, die wirklich professionell und hochauflösend arbeiten oder Musiker, die mit Tausenden von Spuren gleichzeitig arbeiten wollen, für die ist das halt eine Maschine, mit der geht vieles, was vorher nicht ging. Und das ist ganz klar, die kaufen den, ja. Mhm.
Was kostet denn so ein voll hochgezüchteter Mac Pro, wenn man so ziemlich alles reinsteckt, was Apple anbietet?
Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, sind 62.000 Euro.
Das ist natürlich schon beinahe S-Klasse-Niveau, ne? Also da muss man schon tatsächlich sein Geld mit dem Computer verdienen, um so viel auszugeben. Aber wie gesagt, der Vorteil ist eben, dass man die Komponenten nicht bei Apple mitkaufen muss, sondern selbst nachrüsten kann oder natürlich einen Profi damit beauftragen kann, wenn man sich das selbst nicht zutraut. Wir haben übrigens an der Stelle, kleiner Hinweis, auch ein Video veröffentlicht, in dem Johannes sehr anschaulich zeigt, Schritt für Schritt, wie man den Mac Pro erweitert, wie man die Grafikkarte, den Hauptspeicher, eine größere SSD, zusätzliche Festplatten bis hin zum Prozessor einbaut. Und wo du auch dazu sagst, so ein bisschen, worauf man achten muss, aber ganz ausführlich steht es wiederum im Heft. Mhm.
Genau, in dem Video zeige ich halt, wie es geht und im Heft steht, was man nimmt. Dieser Preis von 62.000 ist im Prinzip ja, gerade beim Mac Pro ist das auch eine Illusion, also das braucht man nicht. Es wird auch keiner tun, es wird keiner seinen Speicher bei Apple kaufen, weil man kann so viel Geld sparen, wenn man den woanders kauft, und das Einbauen ist wirklich keine Raketenwissenschaft.
Kannst du das mal konkreter sagen? Was heißt viel Geld? Also angenommen, ich sag mal, man möchte eine Maschine mit 384 GB RAM. Was kostet die bei Apple und was würde man zahlen, wenn man das selbst aufrüstet?
Also bei Apple kostet die Aufrüstung 7.200 Euro.
Wobei alleine Apple, der Speicher.
Ja, alleine der Speicher. Wobei Apple die 32, die drin sind, ja behält. Also, okay. Und wenn man jetzt 384 GB kaufen würde, man hätte die 32 dann ja zusätzlich, die man hat. Mhm. Das würde 2.000 Euro kosten. Wenn man 64er Module nimmt, würde es 2.200 Euro kosten.
Also 2.000 oder 2.200 Euro im Vergleich zu 7.200 Euro. Man spart also 5.000 Euro allein beim Speicher.
Ja, das hast du richtig ausgerechnet.
Ja. Okay, und ich nehme an, bei den anderen Komponenten, beim Prozessor und bei der SSD und so weiter, ist es ganz ähnlich. Auch da kann man ganz viel Geld sparen, wenn man das selbst macht.
Ja, man könnte auch sagen, alles, was Apple da anbietet, ist richtig teuer.
Ja, ne? Das geht schon bei den Füßen und den Rollen los.
Ja, gut, die gibt es nur bei Apple.
Ja.
Aber 480 Euro für 4 Rollen, das ist schon...
Welchem Anwender würdest du denn welche Aufrüstung empfehlen?
Ja, also zum einen ist es so, man muss dann wissen, was seine Programme, wovon die profitieren. Bei Final Cut ist es zum Beispiel so, dass das Arbeitsspeicher sehr gut ist, aber auch eine schnelle SSD sehr gut ist. Eine große SSD natürlich auch, wenn man große Projekte hat. Bei Musikprogrammen ist, ist auch RAM ganz wichtig, aber auch die Zahl der Kerne. Und was wir im Test festgestellt haben, ist, also je mehr Kerne man hat, desto mehr RAM kann die Maschine auch verwerten.
Okay, da gibt es also tatsächlich Unterschiede, die man beachten muss.
Ja.
Aber was mir in Erinnerung geblieben ist aus deinem Artikel, es gibt keine Unterschiede, was die Grundkonfiguration angeht. Also das Mainboard, das Gehäuse, das Netzteil und so weiter sind identisch zwischen den unterschiedlichen Varianten. Man kann also tatsächlich die günstigste Variante kaufen und aus der die teuerste machen.
Ja, genau.
Das also, finde ich ganz interessant. Das hätte ich auch nicht unbedingt erwartet von Apple. Ich hätte durchaus gedacht, dass man da irgendwie eine Spezialversion kaufen muss.
Oder dass sie Geld sparen bei den Prozessoren, die nicht so viel Wärme produzieren. Hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie dann einen kleineren Kühlkörper nehmen oder so. Aber das ist erstmal nicht so. Und ich habe es mir auch bestätigen lassen von dem Produktmanager nochmal.
Okay, also das ist nicht so, dass sie bei Apple jetzt dem Aufrüsten irgendwie Steine in den Weg legen oder das irgendwie künstlich erschweren oder gar unmöglich machen, wie bei allen anderen Macs, sondern sogar erleichtern und sogar erklären. Also es gibt auch auf der Webseite Erläuterungen von Apple, jedenfalls zu einigen Komponenten, jetzt nicht zu allen, in denen man nachlesen kann, worauf es ankommt.
Ja, das stimmt. Und sie bieten zum Beispiel auch die notwendigen Kabel an. Für die Grafikkarten braucht man zusätzliche Power und die kommt bei PCs normalerweise aus dem Netzteil, kommen so Strippen raus, die man in die Grafikkarte reinstecken kann. Apple hat das ein bisschen anders gelöst. Die haben halt auf der Hauptplatine Sockel, in die man so Kabel reinstecken kann und die muss man extra kaufen, kosten 65 Euro. Aber immerhin, Apple bietet sie an und sagt auch, welche Grafikkarten geeignet sind und dann gibt es auch eine Support-Seite dafür.
Gut, man muss natürlich auch sehen, wenn die Kabel von Anfang an eingebaut wären, dann wäre der Mac Pro unaufgeräumt und das hat Steve Jobs schon damals verboten.
Nein. Braucht sie ja auch nicht jeder. Ne? Ist immer das Argument, wenn wir das jetzt da immer schon reinlegen würden, das braucht nicht jeder und das wäre ja Verschwendung.
Eignen sich denn jetzt alle möglichen Komponenten, ich sag mal so aus dem PC-Krabbelkistenmarkt zum Einbau in den Mac Pro oder nur manche? Also ich glaube, bei den Grafikkarten ist es so, dass man nicht alle einstecken kann.
Ja, bei den Grafikkarten ist es ganz besonders wichtig, darauf zu achten, weil Apple momentan Nvidia nicht unterstützt. Es muss eine AMD sein und dazu muss es noch eine AMD Radeon sein.
Mhm.
Und dafür hat Apple schon im Betriebssystem die Treiber drin. Das heißt, was wir rausbekommen haben, ist, dass man mit Software da keinen Hassel hat.
Anders als bei früheren Mac Pros. Ne? Da kam es ja vor, dass man den einschaltete und erstmal kein Bild sah. Später ging dann die Grafikkarte, aber beim Booten war der Bildschirm schwarz. Das ist jetzt nicht mehr so.
Früher war es so, dass die Grafikkarten ein spezielles ROM hatten. Da musste man das entweder flashen oder wenn man sie so gelassen hat, dann hatte man kein Bild nach dem Starten und konnte sie dann im Prinzip nur als zweite oder dritte Grafikkarte einsetzen.
Mhm.
Das ist jetzt anders. Wir haben also die mitgelieferte mal rausgebaut und dann drei verschiedene AMD Radeons ausprobiert und die haben alle auch so ein Bild gemacht.
Okay. Auch das ist durchaus überraschend und hätte ich nicht gedacht von Apple. Also sonst sind sie da ja doch ziemlich verbohrt, sage ich mal, und verbitten sich da irgendwelche wilden Basteleien oder sowas. Aber hier kommen sie doch dem Anwender weit entgegen. Das hat mich überrascht.
Ja.
Dann gibt es aber auch noch wir haben jetzt von Grafikkarten, von Standard-PCI-Grafikkarten gesprochen, wie man sie bei jedem PC-Händler kaufen kann. Dann gibt es aber auch noch MPX-Grafikkarten. Was ist das denn?
Ja, Apple hat sich ja was dabei gedacht bei dem Design. Die haben also vorne drei große Lüfter und an der Seite noch einen Blower, die das ganze Gehäuse kühlen. Und die Grafikkarten von Apple sind sogenannte MPX-Module. Die haben unter anderem den einen Vorteil, dass sie keinen eigenen Lüfter haben. Das heißt, die benutzen diesen Strom, der durch das Gehäuse durchgeht. Und diese Lüfter sind sehr schön leise. Wenn ich jetzt also eine Grafikkarte wo ist sie? Da liegt sie. Also wenn ich jetzt also eine Grafikkarte wie diese hier habe, da sind drei fette Lüfter drauf und die sind auch nicht super geregelt. Also die tönen dann ordentlich los.
Das ist jetzt eine PCI-Grafikkarte.
Das ist eine Standard, das ist eine Radeon 7, eine sehr schnelle Grafikkarte. Die habe ich auch da drin ausprobiert. Kann man einfach in den PCI-Slot reinsetzen, aber die hat eben ein eigenes Lüftungssystem und das macht Krach.
Und wie sieht jetzt eine MPX-Grafikkarte im Vergleich dazu aus? Also sieht man dir das von außen an, dass die anders ist?
Ja, das macht man. Also ich habe jetzt keine MPX-Grafikkarte, aber ich habe ein MPX-Modul.
Mhm.
wahrscheinlich das allererste, das man überhaupt kaufen kann, weil Apple selber hat da noch nichts. Das kommt von Promise. Pegasus ist ein Festplatten-RAID und kommt hier in die Slots rein. Und auf der anderen Seite hier ist auch noch eine Halterung, wo das festgemacht wird, hat diesen doppelten Slot hier.
Das ist der Ausdruck für MPX.
Das hier sind die MPX-Kontakte. Da sind halt noch laufen weitere Daten drüber, unter anderem auch Thunderbolt.
Also nochmal im Vergleich zu PCI ist einfach der Steckplatz breiter. Ne? Kann man das sehen? Kann man das vielleicht mal ein bisschen hochhalten? So ungefähr. Genau. Da ist also zusätzlich, gibt es noch weitere Kontakte.
So, und wenn man jetzt eine Grafikkarte als MPX hätte, die hätte halt keinen eigenen Lüfter, sondern das würde die Luft dann hier einmal quer durchziehen.
Okay. Und wo ist jetzt ansonsten der Unterschied zu herkömmlichen PCI-Grafikkarten?
Also MPX bedeutet eben auch, die sind besser angebunden, mehr PCI-Lanes, DisplayPort ist da und zusätzliche Daten für Thunderbolt. Thunderbolt muss ja auch wieder rausgeführt werden, denn die Thunderbolt-Buchsen sitzen nicht auf der Grafikkarte. Das ist einmal gewährleistet.
Sondern im Gehäuse.
Genau, so beziehungsweise auf einer anderen PCI-Karte als der Grafikkarte oder oben im Gehäuse. Das ist der Vorteil. Und Apple hat ja seine MPX-Module. Das ist nicht auch nicht einfach nur eine Grafikkarte. Sie bieten zum Beispiel ein MPX-Modul an. Da sind schon zwei GPUs drauf, also zwei Grafikprozessoren. Und dann bieten sie auch noch an, dass man zwei von diesen Zweierkarten, die auch noch zwei heißen, also die Vega 2 Duo, davon zwei Stück, einbauen kann. Die kann man wiederum mit einer extra Datenbridge verbinden. Das ist dieser AMD Infinity Fabric Link. Damit wird das Ganze sozusagen zu so einer eigenen Recheneinheit. Und eine solche Grafikkarte, wenn man die einsteckt, die rechnet halt für sich allein. Und wenn man jetzt so ein Programm wie Final Cut nimmt, da kann man immer nur eine Grafikkarte auswählen. Und dann nimmt man dann halt die schnellste, das wäre in diesem Fall diese. Aber es wäre natürlich wahrscheinlich, ich habe es noch nicht ausprobieren können, wesentlich schneller, wenn man jetzt einen Verbund von vier GPUs hätte. Die arbeiten dann wie ein RAID und dem Programm gegenüber stellen sie sich so dar, als wäre es nur eine GPU.
Okay, also nochmal kurz fürs Verständnis. Man kann Standard-PC-Komponenten mit PCI-Slot einbauen im Mac Pro, hat aber Vorteile, wenn man spezielle Komponenten einbaut, zum Beispiel MPX-Grafikkarten oder eben den Afterburner, den du schon mal kurz erwähnt hast. Was ist das denn?
Ja, Afterburner ist eine Beschleunigungskarte für bestimmte Videoformate, ProRes heißen die. Davon profitieren bislang nur zwei Programme so richtig und die anderen, wenn sie das Standard-Apple-Codec unterstützen beim Abspielen, die machen es zum Beispiel möglich, dass man mehrere 8K-Video-Streams gleichzeitig abspielen kann.
Okay.
Also für Leute, die mit 8K-Video arbeiten, ich weiß nicht, wer da zu Hause das macht, für die ist das bestimmt super interessant. Für andere muss Apple wahrscheinlich noch ein bisschen daran arbeiten und die Drittanbieter, dass ihre Software das auch unterstützt, dass sie davon profitiert.
Das ist eben der entscheidende Punkt. Ne? Wer jetzt zum Beispiel mit Adobe Premiere arbeitet, der wird noch warten müssen, bis er von dem Afterburner profitiert.
Nur beim Abspielen bisher.
Okay. Oder beim Exportieren oder sowas. Solche Geschichten könnten vielleicht auch nicht.
Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber nach dem, was Apple mir gesagt hat, ist es bisher bei allen anderen Programmen außer Final Cut und QuickTime, ist es nur das Abspielen.
Okay. Also müssen all die Videoprofis, die von dem Afterburner im Mac Pro profitieren wollen, erstmal auf Final Cut umsteigen. Wird keiner machen. Damit wird Apple auf seinem Afterburner erstmal sitzen bleiben, bis Adobe sein Premiere angepasst hat.
Das könnte gut sein, ja.
Okay. Übrigens, den Afterburner konnten wir auch noch nicht testen, weil Apple uns den nicht zur Verfügung gestellt hat. Den Mac Pro haben sie uns auch nicht zur Verfügung gestellt. Den haben wir deshalb aber einfach gekauft. Beim Afterburner wollten wir uns die Investition sparen. Dafür, dass wir selbst zu wenig damit anfangen können, fanden wir den ein bisschen teuer. Aber wir hoffen, das demnächst mal nachholen zu können, den Afterburner nochmal ausführlich testen zu können und dann auch ein paar geeignete Programme schon vorstellen zu können, die von ihm profitieren.
Ja, okay. Den gibt es auch noch nicht einzeln. Da muss man dann noch einen Mac Pro dazu kaufen, wenn man den Afterburner haben will. Aber das will Apple demnächst ändern.
Okay. Ja, welche Erweiterungen würdest du denn noch empfehlen?
Ja, dieses Festplattenmodul habe ich schon gezeigt. Dann habe ich noch ein anderes Festplatten.
Vielleicht noch mal kurz zu dem Festplattenmodul. Das sind jetzt mehrere herkömmliche SATA-Festplatten. Also nicht etwa SSDs eingebaut, sondern eigentlich langsame Festplatten, die aber ja, per RAID miteinander verbunden werden, genau, können. Und
das ist ein Hardware-RAID, das heißt, da ist ein eigener Controller drin. Das hat den Vorteil, man kann die dann in verschiedenen RAID-Stufen konfigurieren. Und dieses hier ist vorkonfiguriert im Level 5. Und das bedeutet, dass die Kapazität sinkt um ein Viertel, aber dafür die Daten redundant sind. Das bedeutet, wenn eine von den Vieren kaputt geht, können die Daten wieder rekonstruiert werden.
Verliert man keine Daten. Mhm. Okay.
Das rechnet dann so einen Tag und dann sind die wieder da.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zu deiner Antwort. Ich habe dich unterbrochen. Was würdest du noch empfehlen an der Erweiterung?
Ja, man braucht halt einfach auch ein bisschen mehr Speicherplatz. Und dieses Ding ist erheblich billiger als dieses RAID. Ist auch von Promise, Pegasus J2i. Da ist eine 8 Terabyte Festplatte schon drin. Für eine zweite ist Platz. Und das ist einfach ein SATA-Modul. Und was das Schöne ist, hier sind die Kabel gleich mit dabei. Das heißt, auf dem Board ist es vorbereitet, ist sogar die Nummerierung stimmt. Muss man einfach nur 1, 2, 3 einstecken und dann hier hinten das SATA-Kabel hier rein. Die Führungsschienen passen zu den Bolzen, die in dem Gehäuse drin sind. Also da hat Apple ganz eng mit Promise zusammengearbeitet. Deswegen würde ich das auch empfehlen. Und man kann hier auch noch eine SATA-SSD einbauen.
Okay, aber anders als bei Standard-PCs gibt es im Mac Pro keinen Festplattenschacht, wo man eine herkömmliche SATA-Festplatte einfach einschrauben kann.
Das ist
der Schacht.
Also man kann das da so locker reinbaumeln lassen, aber bei Festplatten würde ich das überhaupt nicht empfehlen, weil Festplatten mechanisch sich bewegen und die müssen festgelagert sein.
Na klar. Und was kostet jetzt die Kombination aus diesem Schacht und dem Kabel ungefähr?
Ich glaube, 380 Euro waren das.
Ohne Festplatte oder mit
Festplatte? Mit Festplatte.
Mit Festplatte. Mhm. Mit 8 Terabyte Festplatte.
Ja.
Naja, das geht dann vielleicht sogar.
Ja. Okay. Ist halt alles ein bisschen teuer.
Ja. Aber man kann natürlich auch eine externe Festplatte an den Mac Pro dranhängen. Man muss ja nicht.
Ja, das kann man sowieso, ja. Mhm. Ne?
Und welche Erweiterungen würdest du noch empfehlen?
Das ist eigentlich im Wesentlichen. Prozessor kann ich jetzt nicht zeigen. Den hatten wir uns von Intel geliehen. Wir haben es also gemacht, wir haben einen 24-Kern-Prozessor eingebaut. Apple bietet ja bis 28 Kerne an, also 24 ist schon ganz schöner Hammer, wenn man von acht Kernen ausgeht. Und das zeige ich auch in dem Video, wie das geht. Das kann man also mit ein bisschen PC-Bastelgeschick kriegt man das auch hin. Das ist ja auf jeden Fall, Apple legt einem da keine Steine in den Weg.
Ich würde es nicht machen, was du
als man braucht ein Spezialwerkzeug,
PC-Bastelgeschick, ne, bezeichnest, finde ich schon ein bisschen heftig, aber
ja.
Fortgeschrittene kriegen es hin. Wer schon mal in einem PC rumgeschraubt hat oder jemanden kennt, der das kann.
Und man braucht ein Torx-Security-Bit und solche Dinge, aber das ist ein
Spezialwerkzeug.
Die gibt es mittlerweile auch zu kaufen. Also das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Prozessoren sind natürlich sehr teuer, aber billiger, als wenn man sie bei Apple kauft. Und da gibt es noch eine Spezialität, die beiden großen Prozessoren von Apple, die haben das sogenannte, so ein M mit im Namen, was für Memory steht. Das heißt, die können 1,5 Terabyte RAM ansprechen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zu Hause so viel Speicher braucht. Also wenn man mit nur 784 auskommt.
Haben viele nicht mal als Festplattenkapazität.
Ja, also wenn man mit nur 784 auskommt, dann kann man auch die Prozessoren ohne M im Namen kaufen. Und die sind ungefähr halb so teuer. Das heißt, da kann man nochmal sparen. Und trotzdem hat man die Rechenpower. Also auch da wieder lohnt es sich, genau hinzugucken und sich die Komponenten selber zu besorgen und selber einzubauen.
Okay, das ist also die einzige Spezialität, von der ich bislang weiß, die man berücksichtigen muss, wenn man sich mit dem Upgrade vom Mac Pro beschäftigen möchte, dass man für eine sehr hohe Speicherkapazität einen speziellen Prozessor braucht. Aber so viel Speicherkapazität wird wahrscheinlich kaum jemand einstecken, sich leisten können. Was kostet denn so ein Prozessor, wenn man den jetzt im freien Markt kaufen würde, im Vergleich zu dem Preis bei Apple?
Ungefähr die Hälfte, kann man so über den Daumen sagen.
Also auch da spart man wieder einige tausend Euro.
Ja, und die Prozessoren sind sehr teuer, ja.
Ja, schon krass. Und nochmal vielleicht kurz zum Verständnis, du hast jetzt von 8 Kernen und 24 Kernen gesprochen. Ich glaube, es ist nicht jedem klar, was das bedeutet. Also welche Kategorie von Software profitiert davon, auf mehr Kerne zugreifen zu können? Was bedeutet das, mehrere Kerne im Zugriff zu haben?
Naja, sagen wir mal so, Kategorie ist eigentlich egal. Es sind alle die Programme, die sehr viel Rechenpower brauchen. Und da war irgendwann die Grenze bei den Gigahertz-Zahlen, die konnte man nicht weiter nach oben, also die Taktfrequenz konnte man nicht weiter nach oben schrauben. Und dann haben sie angefangen, einfach mehrere Prozessoren nebeneinander zu bauen. Und jetzt heißen die einfach nur noch Rechenkerne. Aber es sind im Prinzip, ist jeder Rechenkern ein einzelner Prozessor. Die sind halt untereinander vernetzt und die haben auch eigene Speicherbereiche. Das nennt sich dann den Level 2 und Level 3 Cache, der direkt auf dem Prozessor ist. Aber man kann sagen, Programme, die parallelisieren können, die also Multithreading-fähig sind, die profitieren von vielen Kernen. Und da gibt es bei Mac die Aktivitätsanzeige, die kann man sich aufrufen, kann man einfach mal gucken, wie viel Kerne man hat und wie viel davon angesprochen werden. Was weiß ich, wenn man in iTunes in MP3 konvertiert, sind es 2 Kerne, mehr nicht. Die anderen bleiben tot. Da wird einem 24 Kerne überhaupt nichts bringen. Da kommt es nur auf Gigahertz an.
Weil die Software nicht dafür optimiert ist.
Genau.
Der Entwickler muss das machen, der muss wissen, dass der Nutzer später mehrere Kerne zur Verfügung haben könnte und seine Software explizit für Multithreading, nennt man das, glaube ich, optimieren.
Genau. Mhm. Oder man macht halt viele Programme gleichzeitig, dann würde man auch von vielen Kernen, wenn also im Hintergrund irgendwas rendert und im Vordergrund, wenn man Bilder bearbeiten oder sowas, das machen ja die Pro-User durchaus, die profitieren natürlich auch von vielen Kernen.
Und gilt da jetzt einfach die simple Formel, je mehr Kerne, desto besser? Oder wie kann man da eine sinnvolle Daumenregel definieren? Für wen ist was anzustreben?
Ja, zusätzlich ist es auch noch so, dass je mehr Kerne, dass es dann von 24 zu 28 Kernen der Schritt dann auch noch mal sehr teuer ist. Und diese 4 Kerne, die werden einen dann wahrscheinlich nicht mehr, wenn die Wurst nicht mehr so vom Brot ziehen. Das lohnt sich dann wahrscheinlich für sehr wenige.
Also denn man will eben tatsächlich diese 1,5 Terabyte RAM adressieren.
Ja, das würde aber auch mit dem 24-Kerner gehen. Ne? Also insofern, das sind wahrscheinlich dann so Kurven, die man sich so hinmalen müsste. Man könnte auch sagen, den 28-Kerner wird nur kaufen, wer die absolute Oberleistung haben will. Ne?
Also für die aber natürlich schon der Mac Pro irgendwo auch prädestiniert ist und deren Zielgruppe er auch ansprechen soll. Genau. Ne?
Und diese Zielgruppe ist ja durchaus gewohnt, richtig viel Geld auszugeben. Und wenn man sich anguckt, was Workstations von Dell oder HP kosten, wenn man die entsprechend ausstattet, dann liegen die in einem ganz ähnlichen Bereich.
Das hat interessanterweise unser Kollege Christoph Windeck bei der CT Prozessorexperte und Workstation-Experte in einem kleinen Kasten für unser Heft beigetragen. Das fand ich auch ganz interessant. Der sagt nämlich, man darf den Mac Pro gar nicht mit herkömmlichen Macs, so wie wir das vorhin gemacht haben, mit dem iMac Pro zum Beispiel vergleichen, sondern man muss ihn mit Workstations vergleichen. Und plötzlich sehen die Preisunterschiede gar nicht mehr so drastisch aus.
Oder mit normalen PCs darf man ihn eben auch nicht vergleichen. Genau. Ne? Wenn man einen PC von der Stange irgendwo kauft, da kann man diese Grafikkarten auch einbauen. Für Gamer mag das in Ordnung sein. Hier sind wir im Workstation-Markt. Da geht es so um so Dinge wie Videoproduzenten, die da ganze Filme drauf rendern, in 8K-Auflösung oder sowas. Da geht es nicht darum, dass man möglichst effizient Aliens abballern will oder sowas. Ne? Dafür ist der nicht gemacht.
Okay, also ist der Mac Pro so ein bisschen der Ferrari? Man findet es cool, dass es ihn gibt, aber als Privatnutzer wird man ihn niemals sich anschaffen können.
Das ist mehr so ein 38-Tonner, würde ich sagen, der was wegzieht. Mhm. Ne, das ist jetzt nicht ein Spaßgerät, kann man natürlich auch nehmen dafür, sondern der hat halt eine unheimlich breite Leistung.
Okay. Ja, dann nochmal zurück zu der Eingangsfrage. Kannst du den Mac Pro nun für diese Klientel empfehlen? Also würdest du tatsächlich sagen, wer professionell Videos schneidet, Fotos bearbeitet, 3D-Filme rendert oder ähnliches, der ist mit dem Mac Pro besser beraten als mit einem iMac Pro beispielsweise oder einem herkömmlichen iMac oder gar einem Mac Mini oder einem MacBook, wenn er eben bereit ist, so viel Geld reinzustecken, oder gibt es da doch irgendwie noch einen Pferdefuß?
Naja, jeder von diesen Rechnern hat so seine Berechtigung. Ne? Also der iMac Pro ist eben vom Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser, hat den Monitor drin, lässt sich aber nicht erweitern. Das MacBook Pro ist mobil, das heißt, das kann man überall hin mitnehmen. Das gibt es ja auch schon mit 6 oder 8 Kernen. Dafür gibt es diese Thunderbolt Breakout-Boxen, in die man dann solche Karten auch reinstecken kann. Das habe ich auch schon gesehen, dass Profis damit arbeiten. Das funktioniert auch ganz gut. Die sind also auch relativ leistungsstark und kann man dann so als Desktop-Ersatz verwenden. Und für was weiß ich, Produzenten, die jetzt ihren Videoschnitt gleich vor Ort machen wollen, ist das wahrscheinlich dann die bessere Maschine. Aber jetzt fürs Studio und für die Leute, die jetzt wirklich mit hoher Auflösung auch immer arbeiten und großen Datenmengen, für die ist der Mac Pro natürlich das Mittel der Wahl. Und die werden auch nicht zögern, so viel Geld auszugeben. Die kaufen sich ja auch für 100.000 ein Audi e-tron als Dienstwagen. Mhm. Und weil das, sie meinen, das die brauchen sie und dann kaufen sie das auch. Und ich denke, dieses ist auch ein echtes Arbeitsgerät. Ne, das ist wirklich, das amortisiert sich bei solchen Leuten mit entsprechenden Tagesumsätzen.
Bleibt nur die Frage, ob Apple jetzt rechtzeitig noch damit kommt oder doch vielleicht ein paar Jahre zu spät. Wie gesagt, diese Vorwürfe der Pro-User, Apple hätte für sie keine passende Hardware anzubieten, die gibt es ja schon seit Jahren. Und die Mac Pros der vergangenen Generationen, und die wurden ja wirklich jahrelang nicht aktualisiert, sind den Wünschen eben nicht gerecht geworden. Nee. Zu allerletzt der Mülleimer, wie er böse genannt wird, der runde Mac Pro. Der ließ sich überhaupt nicht erweitern und war innerhalb kürzester Zeit leistungsmäßig veraltet. Jetzt haben wir eine Maschine, die da wieder neue Maßstäbe setzt und die das kann, wofür Apple stark und bekannt ist, aber halt vielleicht ein bisschen spät auf den Markt kommt. Warten wir es ab, ob die Profis einen Mac Pro kaufen. Alles, was Johannes Schuster über den Mac Pro weiß, was bei dem Test rausgekommen ist, wie man ihn erweitern kann, welche Vor- und Nachteile es bei den Komponenten gibt und welche Performance-Gewinne die einzelnen Komponenten bringen, steht in unserer neuen Ausgabe Mac & I Heft 1 2020, das ihr jetzt schon am Kiosk findet. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Herzlichen Dank für eure Zeit. Der Mac & I Podcast kommt in einem Monat wieder. Wir freuen uns auf euch. Viel Spaß. Bis dahin. Ciao.